sitzen, zwei, drei Wohlfahrten halt am Wald weg, da rockieren und du schaust halt, dass den Gefährlichen erwischt.
Es ist nicht ganz einfach, so ein Tier zu erlegen.
Boom!
Ja.
Ja.
3S-Regel: Schießen, Schweigen, Scharren.
Auch das ist möglich, ja.
Was passiert eigentlich mit dem erlegten Wolf? Den dürfen künftig die Jägerinnen und Jäger mit nach Hause nehmen.
Das ist vorsätzliche Arbeitsmoral. Wir müssen alle wieder mehr anpacken, um unser Österreich nach vorne zu bringen.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person beim Augenschick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, der im Gegensatz zu allen Lehrerinnen und Lehrern dieses Landes keine Sommerpause macht.
Ja, das ist vorsätzliche Arbeitsmoral. Ich glaube, wir müssen alle wieder mehr anpacken, um unser Österreich nach vorne zu bringen.
Ja, den Mann, den Sie jetzt so mit vollem Nationalstolz sprechen gehört haben, ist Thomas Maurer. Satiriker, Kabarettist, fantastischer Zeitgenosse und mein Gegenüber in diesem Podcast, Thomas Schick, mein Name, und der Chefredaktion der Kleinen Zeitung.
Austria in a nutshell.
Im Juli-Landtag soll in Tirol die Novelle des Jagdgesetzes beschlossen werden. Und darin sind sich jetzt immerhin einmal die ÖVP und die SPÖ-Koalition einig. Ist ja auch was Schönes, dass man irgendwie von einer Einigkeit in diesem Land noch sprechen kann. Die Neuerungen sind übrigens auch sehr spannend, die es da geben wird. Zum Beispiel werden künftige Nachtabschüsse erlaubt werden. Und auch der Kadaver. Das wurde jetzt endlich mal geklärt. Was passiert eigentlich mit dem erlegten Wolf? Sofern es ein Wolf ist, der nach einer entsprechenden Abschussverordnung geschossen wurde, weiß jetzt nicht genau, was man als richtigeres Verb nehmen könnte, den dürfen künftig die Jägerinnen und Jäger mit nach Hause nehmen.
Was mit dem Kadaver des Wolfes, den man verwechselt hat, irrtümlich. Sie dann sehr entschuldigt, aber dann halt einfach an anderen und dann hat man zwei, darf man dann beide behalten und dürfen wir uns darauf freuen, dass wir den Chefseilbahner Franz Hörl irgendwann einmal in einem bodenlangen Wolfsfellmantel eine Pressekonferenz geben sehen.
Ja, also die eine Frage kann ich dir beantworten. Das wird sich weiterhin so die österreichische Praxis einhalten mit der 3S-Regel, die man bei Wolfsabschüssen bisher zu befolgen hatte. Das heißt, schießen, schweigen, scharren. Also man... Genau, man vergraubt ihn, man hat dann einfach keine Freude daran, kein Wolfsfell, wenn man so einen Wolf erschossen hat, der nicht in dieser Verordnung drinnen ist.
Vielleicht gibt es so unter der Hand Privatgerbereien, dass dann zumindest, vielleicht nicht für die Öffentlichkeit, aber so wie man früher das Eisbärenfell vom Kamin hat, ich könnte mir auch einen Schorsch Dornauer neckisch vor dem Kaminfeuer auf einem Wolfsfell leider Gottes besser vorstellen. Alles mir ist gerade selber gefällt.
Ich glaube, das können sich eher auch durchaus vorstellen. Also,
ja, ich glaube auch. Ja.
Das ist jetzt gar nicht abwegig. Also bei all dem, was wir in den bisherigen Episoden in diesem Podcast schon gesprochen haben, Alter, das ist wenig satirisch überzeichnet. Ja. Übrigens gibt es aber auch noch ein bisschen ernstere Debatten, nämlich die Grünen haben ein bisschen ein Thema damit, weil der Wolf ja nach wie vor ein schützenswertes Tier ist innerhalb der europäischen Zoologie. Und da macht man sich jetzt Gedanken darüber, dass daraus ein neuer Tourismuszweig entstehen könnte. Dem widerspricht die ÖVP. Zitat: Das ist ein völliger Blödsinn. Es braucht eine Verordnung der gesamten Landesregierung, dass ein Wolf erledigt werden kann. Ein Schad- oder Risikowolf. Es ist nicht ganz einfach, so ein Tier zu erlegen. Also da kann man nicht den gehbehinderten Gast aus Deutschland holen. Der schießt auf den Wolf, weil der Wolf nicht wartet, argumentiert der ÖVP-Klubobmann Jakob. Achtung, billiger Wortwitz. Wolf. Ja, also ich verstehe nicht. Punkt 1. Warum muss man jetzt gehbehinderte deutsche Touristen tratzen? Ich finde, die sind auch eine sehr zahlungskräftige Kundschaft. Denen muss man jetzt nicht einfach so irgendwie hinwerfen, ihr seid es nicht wert. Das ist es einmal grundsätzlich.
Ja, aber die, natürlich, das weiß man ja schon so informell, dass die so punkto Jagd teilweise schon die Nachfolge dieser franzisko-josephinischen Tradition angetrieben hat, wo man dort dem Kaiser wird, dann wirklich schon ein bisschen nicht mehr der Frischeste war, die 14 Änder wirklich durch einen Zaun zutrieben hat. Und der dann immer, boom, hat machen müssen. Und das soll es auch den einen oder anderen, ich glaube gar nicht, das ist eher männlich besetzt immer noch, deutschen Industriemagnaten geben, der das auch bei schwindender Pirschtauglichkeit gern noch hat. Also wie man jetzt das tatsächlich anlegt, dass man mit einem Mercedes G klimatisiert, wo hinfährt, wo man sich halbwegs darauf verlassen kann, dass der Wolf kommt, dazu bin ich zu wenig weit, Mann.
Ich ehrlicherweise auch, aber ich habe ein sehr interessantes Video zum Mercedes G, elektrischen Mercedes G, muss man dazu sagen, dass mein Kollege Didi Hubmann.
Natürlich.
Hat mein Kollege Didi Hubmann produziert, unser Motorsport-Experte. Ich stelle es Ihnen in die Shownotes rein, weil es wirklich sehr interessant ist, jetzt einfach mal so zu sehen, was kann ein E-Mercedes G, also ein GE, E-Mercedes, wie auch immer.
Ja. Ich möchte als Anregung für die Automobilindustrie, vor allem die deutsche, die ja doch ein bisschen ein paar Entwicklungen verschlafen hat, also ich glaube vor allem das Top-Segment der Luxus-Klientel würde es zu schätzen wissen, dass wenn der Kiwi schon elektrisch fährt, er wenigstens wirklich viel verbraucht. Und ich glaube gerade für sowas wie mit Mercedes G, wo man dann oft einmal im Wald ist, sowas wie Umluftkühlung und Umluftheizung. Also dass man so 15 Meter ums Auto eine Temperaturzone einstellen kann.
Ja.
Das wäre vielleicht, wenn die Akkuleistung mal so ist, das zu liefern. Weil ich glaube, sonst, man fühlt sich dann doch etwas kapaunenhaft, wenn man nicht so richtig einfach 10-mal mehr Energie verbrauchen kann als alle anderen.
Ja, tatsächlich ist der Mercedes G
EG. Der Kapaun ist der.
Ich weiß, was ein Kapaun ist, ja.
Ja, sehr schmackhaft. Womit ich jetzt nicht das Thema Kannibalismus aufmachen wollte, ich ziehe diesen Einwurf zurück.
Ja, genau. Also der G ist natürlich Grazer Ingenieurskunst, deswegen ist er ja voll umweltschonend und überhaupt Rekuperation und alles, was man also im Angebot hat. Ja, und er ist, ich glaube, auch so ruhig, dass man vielleicht den einen oder anderen Wolf einfach nur überfahren könnte.
Das ist natürlich, ja, klar. Eine reizvolle Alternative, ja.
Ja, das Fell bleibt ganz, du musst das nicht reinigen.
Ja. So, also sitzen zwei, drei Wolfphasen nicht am Waldweg, da rockieren und du schaust halt, dass den Gefährlichen erwischt, der schon zum Abschuss freigegeben ist. Gefällt mir.
Jugend von heute.
Es ist Sommer und sehr viele Menschen haben da natürlich sehr viel weniger Gewand an. Ausgenommen vielleicht Meidlinger Hauptstraße und Wien am Graben, aber dieses Thema mit dem Kopftuch haben wir ja gerade in der vergangenen Episode diskutiert. Sparen wir uns das jetzt vielleicht noch ein bisschen aus. Es geht nämlich um was völlig anderes, was man derzeit auch in Freibädern, Strandbädern, Seebädern und natürlich auch am Meer immer wieder sieht. Es ist das sogenannte Arschgeweih. Und mir war gar nicht die kulturpolitische Relevanz dieses Arschgeweihes bewusst, bis ich drauf gekommen bin in einem Text, das Profil veröffentlicht hat. Klammer auf, Anna Dahlhammer, Chefredakteurin des Profil, hat auch gepostet, dass sie irgendwas sowas Komisches gebäckert hat, was sie jetzt unlängst mal wieder gern weglesern lassen würde. Klammer zu. Vielleicht war das Motivation dazu, dass sie in die Redaktion gegangen ist und gesagt, macht's mal ein Kulturstück über das Arschgeweih.
Naja, vielleicht hat sie irgendwo ein Giebelkreuz und denkt sie jetzt, naja.
Ja, das könnte natürlich auch ein Makeover sein.
Bereits natürlich von der Symmetrie her als Arschgeweih auch durchgeht.
Ja.
Weil ich glaube, das Wesen des Arschgeweihs ist ja eine symmetrische, eher abstrakte Figur über dem Steißbein.
Ich lese nochmal diesen Auszug aus dem lesenswerten Text wirklich vor, weil ich es sehr spannend gefunden habe. Die erste urkundliche Erwähnung des Arschgeweihs folgt im Archiv der Austria-Presseagentur bei einer Fotografie, die am 1. März 1999 veröffentlicht wurde. Sie zeigt den Rücken einer Touristin in Gran Canaria, die in der Hüftgegend eine Betty-Boop-Figur tätowiert hat. Die Schlagworte dazu lauten unter anderem Billigtourismus, BH, Unterwäsche, Arschgeweih. In der APA, und das finde ich jetzt echt spannend von der Größenordnung her, folgten bis heute 2445 weitere Meldungen zum Stichwort. Die jüngste bezieht sich auf eine Retro-Party in der Messe Wieselburg im Februar 2024, Revival Volume 2, wir schwelgen in Erinnerungen und kehren zurück zu den Arschgeweihen, Bauchnabel-Piercings und den Kult-Hits von damals.
Ja, wobei Gigi D'Agostino mittlerweile ein bisschen im Recycling eingeschränkt verwendbar ist oder nur sehr spezifisch. Ich glaube schon, dass das Arschgeweih war ein Kulturbruch. Ja? Also weil davor, also ich kann das...
Du kannst es natürlich aus eigener Erfahrung alles erzählen, oder, von Kahn?
Nein, aber ich hab lange im 8. gewohnt und da gibt es, ich weiß es gar nicht mehr genau, in welcher Gasse, aber man kann es googeln, da gibt es, glaube ich, den ältesten Swingerclub Wiens. Und da bin ich immer wieder vorbeigekommen und die hatten so wie eine Ortspraxis, so ein Messingschüttel draußen. Also ich weiß nicht, Geselligkeitsverein oder so ähnlich hat das geheißen. Und auf dieser Messingplatte war eingraviert, kein Zutritt für Tätowierte. Weil davor war tätowiert, Häfen oder günstigstenfalls Matrose. Und irgendwann kamen die Arschgeweihe auf. Und weil man offenbar nicht in eine neue Messingtafel investieren wollte, gleichzeitig aber vor der Änderung der Körperästhetik kapituliert hat, hat jemand einfach ein Hansa-Pflast draufgelegt und dann auf dieses mit Kugelschreiber geschrieben, außer Mode-Tattoo. Und damit war das, glaube ich, das Tattoo nicht nur in der Mitte, sondern auch an den prickelnden Rändern der Gesellschaft angekommen.
Ja, das Profil hat dafür sogar noch ein bisschen dezidiertere Worte gefunden. Ich zitiere nochmal aus diesem wunderschönen Text, den ich in den Shownotes stelle. Denn tatsächlich ist die Tätowierung ein Meilenstein der Geschichte der Körperkunst. Als das erste wirklich im Mainstream angekommene Backhall, als die Tätowierung, die kein Geheimzeichen mehr war und keine Gruppenzugehörigkeit mehr signalisierte, sondern einfach nur noch schön aussah und genau so getragen wurde als Schmuck. Frag mich, ob sich das alle Leute noch immer so denken, wenn sie sich jetzt ab und zu mal irgendwie den Rücken eintreiben mit der einen oder anderen Bandscheibenkreissalbe, aber gut.
Ja, mein Gott. Die von Haus aus mitgedacht haben, haben es auf relativ, wie soll man sagen, erschlaffungsresistenten Gegenden wie Schlüssel, Bein, Schulterblatt, Boden. Man weiß nicht, ob nicht, ich kenne das Foto nicht, aber es könnte natürlich sein, dass die Betty Boop mittlerweile auch einen langen Fotos hat.
Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Weil wir schon von stillosen Menschen an Seen und in Freibädern gesprochen haben, eine der wirklich wichtigen Geschichten, die ich auf der Seite Travelbook gefunden habe, darf man in den See pinkeln. Und ehrlicherweise, ich habe gedacht, aha, da findet jetzt eine juristische Abhandlung darüber statt, was erlaubt, was verboten ist. Nein, tatsächlich geht es rein medizinisch, biologisch dazu, logischerweise.
Ja. Überdüngung.
Ja, genau. Also das heißt, ich brauche dir gar nicht die Antwort geben, du weißt es schon von Haus aus, was man soll und wie man soll und wann man nicht soll.
Ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass es von der Kubatur des Sees abhängig ist.
Sehr klug, denn es ist genauso, je größer...
Und wahrscheinlich von der, ist ja auch nicht bei allen, also See unterscheidet sich ja vom Teich durch Zufluss und Abfluss, wie mir Sepp Schellhorn einmal erklärt hat, wie ich ihn gefragt habe, bei am Goldegger See ist, der klein ist, und ich gesagt, wo ist die Grenze zwischen See und Teich? Und er hat gesagt, Zufluss, Abfluss. Das habe ich mal gemerkt. Man will. Gut, jedenfalls, ich vermute, dass wenn ein großer See nur von einem kleinen Rinnsal gespeist und auch nur ein kleines See wieder verlässt ist, oder bei einem kleinen ist es dann noch relevanter. Ne? Also ein kleiner See mit geringem Zufluss, geringem Abfluss, den bringst, um es Vorsicht volkstümlich ausgedrückt zu sagen, den bringst sicher schneller zum Brunzeln, wie wenn es dem Bodensee da mal was rauskommt.
Ja, genau. Und nur, falls Sie sich jetzt gefragt haben, aha, gut zu wissen am Bodensee. Na, die Geschichte bezieht sich natürlich darauf, dass Menschen schon im See sind und baden. Also wenn sie es einfach nur von der Kaimauer runter machen, sind sie wieder auf der anderen Ebene unterwegs, Erregung öffentlichen Ärgernisses und dergleichen mehr. Also machen sie es so oder so einfach nicht. Die Umwelt wird es ihnen danken, die Menschen neben ihnen werden es ihnen danken und ein paar werden es sowieso machen. Also müssen sie nicht auch dazu gehören.
Aber ist es, gibt es irgendwelche Schwellenwerte der Bedenklichkeit oder Unbedenklichkeit?
Nein, das Problem ist tatsächlich, dass Phosphor, der im Urin natürlich vorhanden ist, ins Wasser kommen könnte, Keime ebenso. In gewissen Bereichen von Wien hast du wahrscheinlich auch noch Restbestände von Kokain, die dann nur dort irgendwie eingeschwemmt werden, was natürlich auch problematisch sein könnte für Pflanzen, Tierwelt da drinnen. Tatsächlich ist es jetzt noch nicht dokumentiert, dass irgendwo ein See auf Basis von zu vielen schwimmenden und dabei urinierenden Personen gekippt ist. Also das ist nicht dokumentiert, dass das jetzt unmittelbar der Anlass gewesen wäre, aber man soll es einfach nicht machen.
Man soll es nicht machen und ja, ich glaube, das kann man einfach allgemein und vielleicht auf deine Anregung aufgreifen, speziell KokainkonsumentInnen soll man ja grundsätzlich auch nicht machen, ist nicht gut, ja. Aber auch da das langfristige apokalyptische Szenario von Selbstüberschätzung und Größenwahn leidenden Karpfen, die dann Badegäste attackieren, weil sie von Resten dieser Substanz um ihre innere Balance gebracht wurden. Das wollen wir alle nicht sehen. Obwohl, andererseits, naja.
Nein. Ja, Angriff der Killerkarpfen. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon jemals irgendwie als Buch oder als Trash-Film irgendwie verfilmt wurde. Klingt jedenfalls so. Jedenfalls weiß man dann irgendwie, wie ich den Fehler mache und auf solchen Seiten unterwegs ist, dann wird man natürlich weitergereicht in die nächst dämliche Frage. Die lautet dann übrigens, soll man weniger duschen? Wegen Skincare und so weiter, weil das natürlich den BH-Haushalt und dergleichen mehr auseinanderbringen kann. Auch da ist die Antwort so uneindeutig wie beim Innenseepinkeln. Natürlich, es gibt ein problematisches Umfeld. Es gibt aber auch keinen Wert, wo man sagt, da duscht man zu viel. Es geht insgesamt um Körperpflege und dergleichen mehr dann in der ganzen Sache. Aber ich finde, man sollte einfach gerade im Sommer und gerade, wenn Sie das nächste Mal in Wien unterwegs sind und die A neben Ihnen in der U-Bahn stehen muss und Sie sich dann wundern, warum tut er jetzt mitten im Hochsommer eine Corona-Maske rauf, vielleicht sollten sie dann duschen.
Ja, man sollte, also ich glaube, man kann, ohne die eigene Haut zu schädigen, eine Art Ableitung des kantischen kategorischen Imperativs aufs Duschen. Also Dusche steht so, wie du wünschen würdest, dass die allgemeinen Duschgewohnheiten deiner Umwelt warten. Also wer weiß, Kant etwas da kriegst.
Und aber, absolut in Ordnung. Vor zwei Wochen haben wir Habermas gemacht, also es passt schon.
Nein, man muss schon hier und da. Also für die Hörer und Hörerinnen, die deshalb aufdrehen, natürlich auf dem sitzen bleiben. Aber ich möchte in diesem Zusammenhang auch ein nachdrückliches Plädoyer gegen's, wenn nur sparsame Verwenden von Aftershave oder Cologne, Parfums jedweder Art. Also ich habe auch mal in einem Haus gewohnt, da hat die Dame Chanel so gemacht, dass du, wenn du 3 Stunden nachher in Lift eingestiegen bist, dich gerne noch übergeben hättest. Also es kann des Guten auch zu viel sein. Ja, also ja, so wie man unter anderem ja auch aus olfaktorischen Gründen der Leberkäs-Kebab-Pizza in der U-Bahn in Wien den Kampf angesagt hat, kennt man. Aber es ist schwer zu kontrollieren natürlich. Du kannst es nicht Uniformierte mit Parfumspürhunden patrouillieren lassen. Was sagen sie? Achse, freilich, Achse, Bodyspray und zwar gleich mal 5 Minuten Schleichte, geht's Fuß. Ich meine, es wäre richtig, aber es ist, glaube ich, schwer umzusetzen.
Vielleicht ist die Frau aber auch noch in den Swingerclub gegangen und dort sind die Typen draufgestanden. Man weiß es nicht.
Oder sie wird im Finstern gefunden werden im Darkroom.
Mach auch das noch.
Wir haben ja bereits über die Hobbys von deutschen Milliardären gesprochen. Sie erinnern sich, Wolfsabschießen und dergleichen mehr. Ob nächster Mann, über den wir sprechen werden, auch eine gewisse Leidenschaft für die Jagd hat oder nicht, das ist mir ehrlicherweise nicht recherchierbar gewesen. Fest steht immerhin, dass er eine Leidenschaft hat für ein bisschen Gemächlichkeit, Ruhe um sich herum. Es geht nämlich um Klaus-Michael Kühne. Wenn man Forbes glaubt, ist das der reichste Deutsche. Und derzeit, für seine Verhältnisse, ist er auch erstaunlich präsent in den Medien. Vor ein paar Tagen hat er zum Beispiel der Welt am Sonntag ein Interview gegeben, in dem er sagte, er habe sich von René Benko einlullen lassen, weil er über gesehen hat, dass da innerhalb der ganzen Signa-Gesellschaften einige Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Heute wollen wir zwar aber mal nicht über die Signa sprechen, sondern über einen anderen Teilbereich des Lebens des Herrn Kühne, der dann in der Bunten aufgeschienen ist. Und das war auch durchaus interessant, denn der Herr Kühne hat, weiß ich das einfach so gehört mutmaßlich, ein Häuschen auf Mallorca. Häuschen ist wahrscheinlich eine grobe Untertreibung, pardon. Aber neben diesem Häuschen gibt es auch ein Nachbargrundstück und da hat es Baulärm gegeben. Das hat den Herrn Kühne dermaßen gestört, dass er sich den gesamten Grund mitsamt der Baustelle natürlich gekauft hat, hat die Baustelle jetzt einmal ruhend gestellt, nennen wir das einmal so ganz vorsichtig. Und das Ding hat 17 Millionen Euro gekostet und ist laut Medienberichten weit, weit über Wert gekauft worden. Also ich habe jetzt aus der ganzen Geschichte einen Verdacht. Selbst wenn das zutrifft, was der Herr Kühner behauptet, dass ihn der René Benko eine 3-stellige Millionensumme geschädigt hätte, hat es noch immer keinen wirklich Armen getroffen, wenn er sich nur damit ein bisschen mehr Ruhe hat, bei 5-6 Mal im Jahr Sonnenliegen auf Mallorca auch noch das Nachbargrundstück um 17 Millionen haben hat leisten können.
Ich vermute, aber das ist dann schon auch ein bisschen ein Prestige-Objekt. Also ich glaube, dass es auch, was in Österreich zu bleiben, ich glaube, dass der Martin Schlaff eine teurere Scheidung gehabt hat als der John Cleese. Hat er auf irgendeiner Ebene dann schon taugt da. Weil ich glaube, wenn Göttern eh wurscht ist, dann kannst du es auch als Statussymbol einsetzen. Ich habe dazwischen mal gesagt, die Idee gehabt, weil wir ja von der Wolfsjagd auch in der vorigen Sendung gesprochen haben. Vielleicht kann man ein paar von diesen Prestige-Dingern auch einmal zu einem neuen Sport kombinieren. Also Jagd ist ja, glaube ich, also vor allem bei konservativeren Millionären und Milliardären immer noch sehr beliebt. Dann hat man natürlich Yachten und natürlich hat man Privatflieger. Und wann zum Beispiel am die Yacht eh nicht mehr so gefällt, ob man nicht mit einem Lastenhubschrauber aus eigenem Besitz die Yacht hebt und dann auf einen Wolf drauf hat. Ob das nicht wirklich der Hobby-Hattrick für Milliardäre wäre. Er schwebt so lange über den Wald, bis er günstig steht.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Für alle jene, bei denen das Zeugnis nicht passt, ob das eigene oder das der Kinder oder vielleicht auch das, das man als Lehrerin oder Lehrer hat verteilen müssen. Eine wunderbare Geschichte aus den USA. Virginia Hislop hat bereits 1940 studiert. Dann ist ihr Mann in die US Army eingezogen worden. Sie haben noch rasch geheiratet. Sie ist dann mit ihm weggezogen und hat dann, obwohl sie schon alle Prüfungen für ihr Pädagogikstudium gehabt hat, keine Zeit mehr gefunden, ihre Masterthesis zu schreiben. Das heißt, die gute Frau ist seit 1940 mehr oder weniger mit unserem semifertigen Studium herumgelaufen. Falls Sie fragen, was ein semifertiges Studium ist, Klammer auf, Wiener Finanzstadtrat hat so etwas auch liegen. Link dazu in den Shownotes. Das wird jetzt echt zu weit führen, wenn wir das auch nochmal ausführen, aber sehr, sehr interessante Interpretation von ihm, was ein semifertiges Studium ist. Kommen wir mal zurück zu Virginia Hislop. Diese Frau hat dann relativ gut und ordentlich weitergelebt, hat sich immer wieder auch pädagogisch engagiert und jetzt, 80 Jahre später, hat sie es geschafft, ein Abschlusszeugnis zu erlangen und ihren Master zu erlangen. Und die Basis dafür aber war nicht, dass diese Frau jetzt irgendwie im betagten Alter, immerhin ist sie jetzt auch schon 105 Jahre alt, eine Masterthesis geschrieben hat, sondern sie ist draufgekommen, ach schau, der Studienplan hat sich geändert, ich muss gar keine Masterthesis mehr schreiben, sondern kann einfach hergehen und sagen, so, ich habe alle Prüfungen absolviert, jetzt könnt ihr mir mein Zertifikat, meinen Master reichen. Und ich finde, das ist irgendwie so schön österreichisch schon bis zu einem gewissen Grad. Weil auch in den letzten Jahren, wenn du keinen Bock hattest, eine vorwissenschaftliche Arbeit zu schreiben, bist einfach zweimal sitzen geblieben und dann, hola Rio, wurde sie abgeschafft, weil die KI das eben mittlerweile für einen Großteil der Jugendlichen schreibt.
Ja, nein, es stimmt. Es hat insgesamt auch von der Milde der Titelvergabe so was sehr Österreichisches. Und ich fürchte, ich werde es nicht mehr erleben, aber ich hoffe, dass dann so gegen 2060, 2070 Sebastian Kurz den Doktor der Rechte verliehen kriegt und sein Gerichtsjahr antritt.
Ja, ähnlich zur Frau Hislop wird er bis dahin mutmaßlich auch noch die eine oder andere Minute oder sagen wir es mal grober Lebenszeit im Nahfeld des Gerichts verbringen müssen.
Auch das ist möglich, ja.
Ja. Wir beide werden jetzt trotzdem, was wir Ihnen erzählt haben, die nächste Woche im Nahfeld von Seen, Badeanstalten, Stränden vielleicht verbringen. Aber keine Sorge, wir sind da nächste Woche wieder für Sie da. Wir werden auch da wieder die intensivsten und lesenswertesten und hörenswertesten und besprechenswertesten Nachrichten für Sie besprechen. Sollte Ihnen einstweilen irgendwie Fahrt sein in der ganzen Angelegenheit und zu wenig Podcast-Optionen haben, empfehle ich Ihnen noch einmal Die Causa von der Kleinen Zeitung. Ein neuer Podcast, in dem wir den Skandal rund um den Klagenfurter Magistratsdirektor Peter Joost aufarbeiten. In der zweiten Episode kehrt er nach seiner ersten Suspendierung zurück und wird mächtiger denn je. Sehr interessantes Stück. Ja, House of Cards nimmt Fahrt auf, würde ich jetzt einmal sagen, in diesem Parallel-Podcast, den wir hier laufen haben. Du bist schon ganz angefixt. Du kannst gar nicht mal warten, die zweite Episode zu hören, gell?
Ja, ich gehe schon im Kopf die Besetzung durch.
Ja. House of Cards. Ja, John Malkovich ist mein Tipp für Peter Joost. Sie haben die gleiche Frisur, auch die gleiche Statur, eher klein, sehr energiegeladen. Das würde ich da relativ gut darin verankert sehen, sage ich ganz ehrlich. Okay, der Christian Scheider spielt, ja, von der Statur her, von der Sportlichkeit her, David Hasselhoff.
Das ist auf jeden Fall gut, ja. Ja. Und für einen Kevin Spacey ist schon wieder mal kein Platz, ne?
Warten wir mal ab, es gibt insgesamt 6 Episoden. Es gibt dann in der 5. Episode, drehen wir eine Schleife mit einer sehr sinistren Person. Das wird Kevin Spacey durchaus passen. Okay. So, das Besetzungskarussell ist durchgedreht. Ich sage nichts mehr. Magst du noch was sagen?
Nein, ich bin fertig, danke.
Und wir lassen abmoderieren.
Tschüss und schleicht ab.